Was soll man machen? Was soll man machen? Ja. Sowas passiert. Show must go on.
Ja, sowas passiert. Ne? Also ich glaube, jedem ist sowas schon mal passiert. Das ist tatsächlich eine kuriose Geschichte über dich. Servus zur neuen Folge der Freiheitslobbyisten, dem Podcast der Judis Bayern. Mein Name ist Max und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur neuesten Folge. Wir befinden uns mitten im Europawahlkampf und deswegen stellen wir die aktuelle Folge ganz ins Zeichen der Europawahl. Neben Klimakrise, Uploadfiltern und Handelskonflikten war in den letzten Wochen vor allem auch ein Thema ein Dauerbrenner, und zwar der Brexit. Das ganze Chaos bekommen viele, mich eingeschlossen, ja eigentlich auch nur aus dem Fernseher, den sozialen Medien und den Zeitungen mit. Mein heutiger Gesprächspartner erlebt das Geschehen in Großbritannien und in London allerdings hautnah mit, denn er macht seit letztem Jahr an der LSE in London seinen Master in European Studies. Er ist 24, kommt aus München, war von 2016 bis 2018 stellvertretender Bundesvorsitzender der Judis, davor stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern. Er ist Spitzenkandidat der Judis Bayern und der FDP Bayern zur Europawahl und auf Platz 11 der Bundesliste. Herzlich willkommen, Phil Hackemann.
Hi, servus.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Bin ein kleines bisschen erkältet, aber das ist wahrscheinlich dem Wetter geschuldet. Ansonsten aber, alles ein bisschen stressig, aber jetzt geht's in den Endspurt zum Wahlkampf.
Ja, es ist ja nicht mal so lange. Ne? Wir haben jetzt Samstag, 2 Wochen vor der Europawahl. Wie ist so aktuell also deine Stimmungslage? Was meinst du, wie wird's ausgehen?
Ja, werden wir mal sehen. Ich bin immer noch optimistisch. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, in denen wir kämpfen werden, in denen wir alles dafür geben werden, ein möglichst gutes Ergebnis für uns Liberale einzufahren. Und es geht dabei ja um vieles. Also es wird eine Schicksalswahl. Deshalb wird es unglaublich wichtig, dass wir die Liberalen in Europa stärken. Und wir treten ja auch nicht alleine an als FDP, sondern wir treten dann mit einer riesengroßen liberalen Familie in ganz Europa, mit denen wir, glaube ich, auch gute Chancen haben, in Europa endlich wieder was voranzubringen. Die Liberalen hoffen ja darauf, die drittstärkste Kraft im Europaparlament zu werden. Wir können wirklich was bewegen auf europäischer Ebene. Und dafür gilt es jetzt nochmal 2 Wochen zu kämpfen, um dann auch mit einer starken deutschen Stimme in der ALDE auftreten zu können, um Europa wieder voranzubringen.
Was wird das Erste sein, was du machst, wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen am 26. Mai? Das haben mich früher auch immer die Leute gefragt. Was würdest du machen? Oder was wirst du machen um 18 Uhr?
Also ich bin um 18 Uhr wahrscheinlich bei der Wahlparty der FDP Bayern in München. Insofern werden wir dann auf die Bildschirme starren und schauen, wie hoch die Ergebnisse sind. Ich werde dann natürlich darauf hoffen, dass es vielleicht tatsächlich doch noch für 10-11% reicht, sodass ich es vielleicht selber auch schaffe. Aber ich werde dann, glaube ich, erstmal entspannen, einen trinken, gemeinsam mit euch hoffentlich. kurz darauf dann auch leider wieder weiterlernen müssen, weil ich 2 Tage später eine Prüfung wieder habe in London. Aber dann ist zumindest der Wahlkampf rum und dann können wir hoffentlich alle feiern und dann auch mal ein paar Tage entspannen.
Ja, du hast es gerade eben angesprochen, 18 Uhr. Ein Gläschen Bier wird gehen nach dem Wahlkampf, den wir jetzt dann gemacht haben und jetzt auch noch in den nächsten Wochen machen werden. Du hast es gerade eben angesprochen. Ich möchte nämlich heute nicht nur mit dir über Politik sprechen, sondern ich möchte auch so ein bisschen noch über deine Person den Leuten ein bisschen was erzählen oder du selber. Neben deiner Kandidatur jetzt fürs EP mit den ganzen Podiumsdiskussionen, mit den Veranstaltungen, mit den Fernsehauftritten, studierst du ja, das hast du gerade eben gesagt, in London European Studies. Wo du ja auch aktuell mitten in der Klausurenphase steckst. Welcher Flughafen ist schöner, Heathrow oder München?
definitiv München. Allerdings ist es ja so, dass in London 5 Flughafen existieren. Also das ist noch ein bisschen krasser als Berlin, beziehungsweise immerhin funktionieren die alle. Das heißt, ich fliege eigentlich relativ selten von Heathrow, sondern meistens von einer der anderen 4 Flughäfen.
Okay, also München. Ich kann es jetzt selber nicht beantworten, weil ich noch nie in Heathrow gelandet bin. Ich glaube, ich war bis jetzt ein einziges Mal in London und da bin ich in Stansted, glaube ich, gelandet. Aber ja, Münchner Flughafen der ist schön. Kann man nur weiterempfehlen.
Der ist definitiv schön.
Ja. Wir hatten ja gerade eben vorhin schon angesprochen, Brexit. Dass ja natürlich aktuell ein sehr großes Thema ist. Jetzt ist das Ganze ja so ein bisschen auf Eis gelegt worden. Die Briten haben jetzt noch Zeit bekommen bis im Oktober. Nachdem du das aber jetzt vor Ort alles live mitbekommst, wie ist denn so aktuell die Stimmungslage? Ist das jetzt noch groß ein Thema in der Öffentlichkeit oder sind jetzt wieder andere Sachen in Großbritannien auf der Tagesordnung?
Ja, also inzwischen sind, würde ich schon sagen, mehr andere Sachen auf der Tagesordnung. Ich glaube, viele, viele Bürgerinnen und Bürger hier sind wirklich total genervt von der ganzen Geschichte. Das sind nicht nur wir, sondern auch die Briten selbst, die darüber jetzt eigentlich nicht mehr diskutieren möchten. Das führt allerdings so ein bisschen zu dem Problem, dass das Ganze jetzt gefühlt wieder aufgeschoben wird und nicht wirklich viel gerade passiert. Nach diesem ganzen Drama in den letzten Wochen vor dem ursprünglich geplanten Brexit-Termin war es sozusagen nur das einzige Thema in den Medien hoch und runter. Und inzwischen ist relativ still geworden. Ich glaube, viele sind, wie gesagt, genervt von dem Thema und kümmert es jetzt auch nicht mehr so viel. Das Einzige, was im Moment so ein bisschen diskutiert wird, ist natürlich, dass jetzt bald die Europawahl hier auch in Großbritannien ansteht, was so ja eigentlich nicht geplant war. Da findet jetzt bisher aber auch noch nicht so richtig Wahlkampf statt. Leider sind da auch insbesondere die Anti-Europa-Parteien sehr hoch im Kurs. Also es gibt eine neue Brexit-Partei, die sich abgespalten hat von UKIP. Und die beiden zusammen machen schon einen erheblichen Teil der Umfragewerte aus. Die traditionellen Parteien, Tories und Labour, sind ziemlich abgestürzt. Und wir unterstützen natürlich unsere Freunde von den Liberal Democrats, wo wir versuchen, dass da möglichst ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Die haben jetzt auch gerade sehr starkes Ergebnis bei den Kommunalwahlen.
Das habe ich gesehen, ja.
Genau, aber ansonsten ist jetzt bezüglich Brexit tatsächlich im Moment nicht so wahnsinnig viel hier los.
Okay, ja, so wie ich auch vermutet habe. Was meinst du, wie geht's am Ende aus im Oktober?
Im Oktober, ja, das ist die Frage, ob es überhaupt im Oktober...
Oder wird es überhaupt bis zum Oktober dauern? Es kann ja auch sein, dass es viel früher passiert, ne? Oder auch nicht passiert.
Ich meine, einerseits wissen wir nicht, ob überhaupt im Oktober tatsächlich der Austritt stattfindet, weil, wie gesagt, im Moment kommt nicht so wirklich was voran. Also Theresa May hatte jetzt versucht, mit Labour da was zu regeln. Da ist aber bisher keinerlei Zeichen, dass es da irgendwie eine Einigung gibt. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass bis Oktober sich irgendwas ändern wird, zumal sie ja jetzt auch an den Europawahlen teilnehmen werden. Und dann werden wir sehen, ob es nicht im Oktober genauso aussieht wie vor ein paar Wochen, dass dann kurz vorher wieder alle in Panik geraten und sagen, wir müssen jetzt irgendwie was verabschieden, dass da nicht passiert und es dann eine weitere Verlängerung gibt. Ja, wir wissen es nicht. Am Ende kann man nur sagen, keiner weiß im Moment, was passiert. Es kann auch sein, dass die Briten jetzt auf die nächsten Jahre auf einmal doch Mitglied bleiben, was ich ehrlich gesagt, in diesem Zustand, wie es im Moment ist, nicht so wahnsinnig geil fände, dass es so bleibt wie bisher, dass sie eigentlich raus wollen und dann aber möglicherweise alles nur blockieren und uns aufhalten, dabei Europa wieder zum Laufen zu bringen. Also ich bin der Meinung, sie sollten sich jetzt langsam mal entscheiden. Ich unterstütze auch grundsätzlich ein zweites Referendum, dass sie jetzt mal sagen, okay, was wollen wir? Wollen wir diesen Deal? Wollen wir in der Zollunion bleiben? Wollen wir im Binnenmarkt bleiben? Oder wollen wir vielleicht sogar Mitglied bleiben? Was ich natürlich großartig fände. Aber ich finde, sie müssen sich jetzt langsam mal entscheiden und spätestens im Oktober muss da eine Entscheidung stehen, weil dieses Hickhack, was wir im Moment haben, das kann so eigentlich nicht weitergehen.
Definitiv, du hast es gerade eben angesprochen, es stehen ja einige Punkte auch an für die Europäische Union. Du sagst ja selber immer, du möchtest Europa nicht nur größer oder kleiner machen, sondern du möchtest Europa besser machen. Na, jetzt mal unabhängig davon, was mit Großbritannien passiert oder nicht. Was sind denn so die Punkte, die du jetzt anpacken würdest, damit du Europa besser machen kannst? Oder damit wir Europa besser machen können.
Genau, also genau das ist der Punkt. Ich glaube, wir reden viel, auch gerade im öffentlichen Diskurs, immer darüber, müssen wir Europa erhalten oder sollten wir es abschaffen? Und ich glaube, wir sollten da den Populisten nicht auf den Leim gehen und dieser Rhetorik folgen, die sagt, es kann nur dieses Europa oder gar kein Europa geben. Was ich wichtig finde, ist, Europa besser zu machen. Und ich glaube, da gilt es insbesondere darum, jetzt in den großen Herausforderungen unserer Zeit wieder handlungsfähig zu werden. Und unter anderem zum Beispiel in der Außenpolitik. Europa hat sich in den letzten Jahren viel, viel um die kleinen Dinge des Alltags gekümmert, ohne aber bei eben diesen großen Problemen, vor denen wir stehen, handlungsfähig zu sein. Und beispielsweise in der Außenpolitik müssen wir es schaffen, dass Europa endlich mit einer gemeinsamen Stimme spricht. Wir werden unsere Interessen und Werte weltweit nicht mehr durchsetzen können, wenn wir weiterhin mit 28 verschiedenen Stimmen und Außenpolitiken agieren. Gerade bei globalen Herausforderungen und auch Gefahren wie Putin, wie Erdogan, denen wir gegenüberstehen, und einer USA, auf die wir uns nicht mehr vollends verlassen werden können, leider auch derzeit unter Trump, muss Europa endlich wieder zu einer gemeinsamen Position finden, müssen wir es schaffen, gemeinsam handlungsfähig zu sein. Dazu gehört auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Unsere Vision bleibt eine europäische Armee. Das ist ein sehr wichtiges, großes Thema für mich. Und zweitens müssen wir bei den Themen, die in den letzten Monaten ja besonders stark diskutiert wurden, etwa in der Migrations- und Klimapolitik, auch endlich zu einer gemeinsamen Linie finden. Es kann nicht sein, dass Europa es seit Jahren nicht schafft, ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu etablieren, gemeinsam unsere Grenzen nach außen zu schützen, sodass wir nach innen offene Grenzen erhalten können und auch unseren humanitären Kompass nicht zu verlieren, denn es sterben immer noch Menschen auf dem Mittelmeer und wir haben es immer noch nicht geschafft, eine gemeinsame Seenotrettung zu organisieren. Und auch in der Klimapolitik müssen wir endlich wieder handlungsfähig werden. Da haben wir erlebt, dass in den letzten Jahren, in den letzten Wochen insbesondere, tausende Jugendliche auch auf die Straße gegangen sind, für eine bessere Klimapolitik gekämpft haben. Und auch da hat es leider die Europäische Union bisher noch nicht geschafft, endlich neue große Antworten drauf zu finden. Emmanuel Macron, unser liberaler Partner, hat jetzt viele Vorschläge gemacht, wie wir mutiger werden können in der Klimapolitik. Leider hat das die große Koalition aus Christen und Sozialdemokraten in Europa und auch die deutsche Bundesregierung verhindert. Man muss nicht alles gut finden, was er fordert, aber ich glaube, da haben wir als Liberale durchaus gute Ideen, wie wir auch den Klimaschutz europäisch gemeinsam besser regeln können durch einen europäischen Zertifikatehandel. Das sind alles große Themen, bei denen Europa jetzt wieder handlungsfähig werden muss. Und das wollen wir gemeinsam schaffen mit unseren liberalen Partnern in Europa.
Definitiv. Also dieses Thema auch Klimapolitik ist, glaube ich, auch eines der Themen, die absolut auch ja sowas von präsent sind aktuell, was die Leute bewegt, was vor allem auch unsere Generation bewegt mit den Fridays for Future Demonstrationen. Es gab natürlich aber auch ein anderes Thema, wo junge Leute auf die Straßen gegangen sind, und zwar die EU-Urheberrechtsreform. Du warst ja an dem Wochenende, glaube ich, in London unterwegs beim People's March. Ich war da mit den Judis München in München unterwegs. 40.000 Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gegen die Urheberrechtsreform, gegen Uploadfilter, gegen das Leistungsschutzrecht demonstriert. Wie hast du denn so die gesamte Debatte auch wahrgenommen? Also am Ende ist es ja durchgegangen, also Uploadfilter, Leistungsschutzrecht, Artikel 13, 15 respektive 17, 19. Was ist deine Einschätzung zu diesem ganzen Thema?
Die Uploadfilter sind auch ein Riesenthema die letzten Monate gewesen, und es ist wirklich großartig, dass die FDP da sich so stark gegen ausgesprochen hat und ihr Julis so präsent auf den Straßen wart, weil die FDP ja auch als die Digitalisierungspartei für ein freies Internet steht, gegen Uploadfilter, für Netzneutralität, für Gigabit-Infrastruktur in ganz Europa. Und dafür kämpfen wir auch nach wie vor. Was mich aber fast am meisten aufgeregt hat in dieser Debatte, ist meiner Meinung nach die Art und Weise des Diskurses darüber. Also ich fand es wirklich furchtbar, wie insbesondere die CDU mit jungen Leuten umgegangen ist, die sich politisch engagieren, die sich interessieren für ein Thema, auf die Straße dafür gehen und ja auch Rückendeckung bekommen von Internet-Experten, die alle sich größtenteils gegen diese Upload-Filter ausgesprochen haben und gegen diese Urheberrechtsrichtlinie. Und wie dann mit diesen Leuten umgegangen wird, sie alle als Bots zu beschimpfen, als vom gekaufte Demonstranten aus dem Ausland, das fand ich wirklich enttäuschend. Und das hat mich fast am meisten aufgeregt. Und was mich auch wahnsinnig aufgeregt hat, ist, wie die SPD an das ganze Thema rangegangen ist. Sie hat jetzt sich immer dann versucht, als Anti-Upload-Filter-Partei zu stilisieren, hat ja dann auch tatsächlich im Europäischen Parlament dagegen gestimmt, hat es aber nicht für notwendig gehalten, im Kabinett, im Bundeskabinett, wo die SPD ja mitregiert und wo sogar im Koalitionsvertrag steht, dass man gegen Upload-Filter ist, dann dagegen zu stimmen oder sich zumindest zu enthalten. Das hat die SPD nicht getan. Sie hat geschlossen im Bundeskabinett dafür gestimmt und hat dann dementsprechend auch im Rat der Europäischen Union dafür die Hand gehoben. Und das führt uns auch wieder sozusagen so ein bisschen auf die institutionellen Gegebenheiten der EU. Ich finde es großartig, dass sich jetzt endlich mal Leute damit beschäftigen, was nämlich in diesem Rat passiert, wo auch die Vertreter der Mitgliedstaaten ihre Hand für jedes Gesetz heben müssen und da sich eben dann die SPD entlarvt hat, indem nämlich dort letztlich für die Upload-Filter abgestimmt wurde. Das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen entlarvt, wie wichtig die SPD dieses Thema einschätzt. Und deshalb bin ich, wie gesagt, stolz darauf, dass wir als SPD, als FDP da stark gegen gekämpft haben und auch weiterhin für ein freies Internet und für Digitalisierung stehen.
Und die Antwort darauf kann dann auch jeder, der bei den Demonstrationen mit dabei war am 26. Mai geben und den Manfred Webers und Axel Vosses dieser Welt zeigen, dass wir eben keine gekauften Demonstranten sind, sondern dass uns das Thema wichtig ist. Vor allem ja eben auch den jungen Leuten, wie du eben gesagt hast. Das werden wir dann auch in der nächsten Zeit weitertragen und werden auch nicht locker lassen in dieser Frage. Ist mal wieder was Persönliches. Du bist ja jetzt selber relativ jung, also auch einer von der jungen Generation, von diesen jungen Leuten. mir ist das selber auch schon öfters passiert, so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, dass ich sage jetzt mal gestandene Politiker, die jetzt schon 20, 30 Jahre damit am Start sind, dann so, auch so ein bisschen abfällig auch gegenüber jungen Leuten sind, die sich auch so politisch engagieren. Wie nimmst du das jetzt gerade wahr in deinem Wahlkampf fürs Europäische Parlament? Findet das statt? Hast du diese Momente von diese jungen Leute oder geht das alles sehr gesittet zu bei euch?
Nee, also es findet schon statt. Man hört das schon hin und wieder, mal ein bisschen Lebenserfahrung sammeln und sie sind ja noch so jung und das können sie ja noch gar nicht wissen und so. Ich glaube, das kann ich schon ganz gut einschätzen. Ich meine, abgesehen davon, dass ich europäische Politik studiere, ist es, glaube ich, auch wichtig, die junge Stimme tatsächlich zu hören und repräsentieren zu haben, auch im Parlament. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Alltagsstrukturen oder das Durchschnittsalter so im Parlament aussieht, dann ist das nicht unbedingt repräsentativ für unsere Bevölkerung. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass die FDP die jüngste Liste aufgestellt hat und mit ganz vielen jungen Kandidaten hier ins Rennen geht. Wir haben ja auch Svenja Hahn und Moritz Körner mit auf der Liste, auch zwei Julis, die gemeinsam mit mir antreten für die Europawahl. Und da bin ich stolz drauf. Das finde ich toll, dass die FDP eben auch diese junge Generation, diese junge Stimme im Parlament vertreten haben will, weil ich glaube auch, dass wir als junge Leute eine ganz andere Sichtweise auf Europa haben. Wir können uns im Prinzip nicht mehr daran erinnern, wie es ist, an Grenzen anstehen zu müssen, danach Geld wechseln zu müssen, vielleicht noch ganz dunkel, ja, in unserer Kindheit, aber das ist ganz, ganz fern und im Prinzip sind wir aufgewachsen in einem Europa ohne Grenzen, mit einer gemeinsamen Währung, mit Freizügigkeit, mit Auslandssemestern in Europa und das ist großartig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass gerade vielleicht auch, weil für meine Generation Europa relativ selbstverständlich geworden ist, wir es gerade jungen Menschen immer wieder vermitteln müssen, wie wichtig es ist, dieses europäische Projekt zu erhalten, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und wir müssen auch die Probleme der jungen Generation sehen. Ich glaube, gerade haben wir über das Thema Upload-Filter gesprochen. Es gibt viele Themen, die werden von jungen Menschen vielleicht auch ganz anders aufgefasst, weil sie viel präsenter im Alltag sind, als für Leute anderer Generationen. Wir haben auch Probleme mit der Jugendarbeitslosigkeit im Süden, ganz massiv, was eben ganz speziell junge Leute betrifft, wo wir gegen angehen wollen, zum Beispiel mit einer Bildungsfreizügigkeit, um es diesen jungen Menschen zu ermöglichen, einen Job oder eine Ausbildung im europäischen Ausland anzunehmen. Und das alles sind Sichtweisen, die, glaube ich, besonders junge Menschen ganz anders sehen, wahrnehmen können. Und deshalb ist es auch wichtig, junge Leute im Europäischen Parlament vertreten zu haben. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Argument, diese jungen Leute, kein echtes.
Definitiv. Du hast ja gerade eben angesprochen mit der Jugendarbeitslosigkeit. Das würde ja vor allem auch von den Sozialdemokraten ins Spiel gebracht, wenn es jetzt bei der Europawahl um Sozialpolitik angeht, dass wir Sozialpolitik mehr auf europäischer Ebene regeln sollen. wir leben in, erleben in verschiedensten Debatten die Frage der sozialen Gerechtigkeit, angefangen mit dem Dauerthema Rentenpolitik über bedingungsloses Grundeinkommen oder eben auch einen europaweiten Mindestlohn. Was meinst du, wie sinnvoll ist es, auf diese Fragen, diese sozialpolitischen Fragen, nationalstaatlich zu antworten? Kann Europa an solchen nationalstaatlichen Alleingängen scheitern? Und was wären konkrete europäische Lösungen in diesen Fragen, die ich gerade eben, oder in diesen Punkten, die ich gerade eben aufgeworfen habe?
Ja, also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass da viel Populismus auch leider mitspielt. Ich glaube nicht, dass jungen Menschen in Südeuropa, die unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu leiden haben, dass denen geholfen damit ist, dass sie jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung bekommen und dann das Geld von der EU ausgezahlt bekommen, statt von ihrem Nationalstaat. Das kann doch nicht die Lösung sein. Wir müssen die Probleme an der Wurzel bekämpfen und die heißt zum Beispiel Freizügigkeit ermöglichen. Ich möchte, dass es jungen Leuten im europäischen Ausland ermöglicht wird, einen Job, eine Arbeit anzunehmen, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Und das sind wirklich Maßnahmen, mit denen wir jungen Menschen helfen können. In der Theorie existiert Freizügigkeit bereits, aber in der Praxis haben wir da hohe Probleme, hohe Hürden. Immer noch ist die Anerkennung von Abschlüssen problematisch auf europäischer Ebene. Immer noch haben wir Sprachbarrieren, die wir durch Sprachkurse abbauen wollen. Und das alles sind Probleme, die wir konkret lösen können. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen wir eben, wie gesagt, nicht mit Mindestlöhnen und Arbeitslosenversicherung, schon gar nicht auf europäischer Ebene, sondern durch Chancen, durch Investitionen. Wir müssen unsere Wirtschaft wieder vorantreiben. Es ist wirklich wichtig, dass Europa weiterhin der Wohlstandsmotor und der Wohlstandsgarant auch für junge Menschen bleibt, auch noch in 50 Jahren. Und dafür müssen wir wieder Innovationen vorantreiben, handlungsfähig werden und Europa fit für die Zukunft machen. Und deshalb, glaube ich, ist diese ganze Diskussion um Sozialpolitik auf europäischer Ebene im Moment so ein bisschen Symbolpolitik der SPD, weil wenn man dann auch in die Programme reinschaut, dann merkt man ganz häufig, dass da weniger hintersteckt, als von ihnen kommuniziert wird, weil die SPD weiß natürlich auch, letztendlich eine europäische Arbeitslosenversicherung würde insbesondere von den Deutschen natürlich bezahlt. Das gefällt ihren eigenen Wählerinnen und Wählern wahrscheinlich auch nicht so unbedingt gut. Und ein europäischer Mindestlohn ist letztendlich auch nur eine Forderung danach, um den deutschen Mindestlohn zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass wir im aktuellen Zustand der EU, wo wir eine sehr heterogene Wirtschaft haben in Europa, wirklich ein europäisches Sozialsystem brauchen, denn da einen Deckel drauf zu machen, macht aktuell einfach keinen Sinn. Dafür sind wir noch zu unterschiedlich in unseren Volkswirtschaften. Und ich glaube, dass es auch ganz sinnvoll ist, unterschiedliche Rentensysteme zum Beispiel in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu erhalten. Wir lernen aktuell vom schwedischen Rentensystem sehr viel, versuchen da uns Best-Practice-Beispiele zu holen. Und das wäre alles nicht möglich, wenn es da eine europäische gemeinsame Lösung gibt. Europäische Lösungen sind dort wichtig, wo es nur europäisch gelöst werden kann. Bei der Sozialpolitik aber, glaube ich, ist es aktuell so, dass die einfach besser auf nationaler Ebene gelöst werden kann und deshalb nicht auf europäischer Ebene gehoben werden muss. Wir sollten uns lieber jetzt endlich mal damit beschäftigen, die Probleme, die Europa aktuell hat, endlich anzupacken, bei den großen Herausforderungen wieder handlungsfähig zu werden, Europa voranzubringen, jungen Menschen Chancen zu geben, Europa wieder handlungsfähig und innovativ zu machen, die Wirtschaft zu stärken, all diese Themen und nicht jetzt über neue Politikbereiche zu reden, die Sozialdemokraten für ihren Wahlkampf gerne hätten.
Also klare Kompetenzabtretungen und Definierungen für die europäische Ebene und für die einzelnen Nationalstaaten. Sehe ich ganz genauso, weil das führt natürlich auch dazu, dass sich viele Staaten auch reingeregiert fühlen von der Europäischen Union, vom EP und es dann eben zu solchen Debatten kommt, wie in Großbritannien, dass man da sich unabhängiger machen möchte.
Ja, also es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, dass es europäische Kompetenzen gibt und die Europäische Union auch, sagen wir mal, reinregiert in bestimmte Bereiche, wo es Sinn macht. Das ist ja auch vollkommen richtig. Nur wir müssen uns, und da hast du vollkommen recht, natürlich überlegen, wo es denn notwendig ist. Und da gilt eben das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, was auf niedrigerer Ebene gelöst werden kann, soll auch dort verbleiben. Aber bei den großen Herausforderungen, die wir eben nur noch europäisch lösen können, die müssen wir gemeinsam auch anpacken. Und ich glaube, da gibt es auch genug, die wir jetzt endlich die wir jetzt endlich vorantreiben müssen. Und die Sozialpolitik ist da aktuell, glaube ich, keine von.
Definitiv. Eines der Punkte, die du vorhin auch schon angesprochen hattest, die man europäisch lösen muss, ist auch die Migrationspolitik. Die Frage, wie können wir ein gemeinsames Asylsystem schaffen? Und da, ich möchte jetzt noch nicht mal zwingend auf die Flüchtlingskrise an sich eingehen, sondern auf ein anderes Thema, und zwar Afrika. Das ist ein Thema, das eigentlich in Europa nicht so wirklich stattfindet, was aber, wie ich finde, eines der zentralen Themen auch vom Morgen sein wird. Weil in Deutschland und Europa wird die Bevölkerung, trotz der Tatsache, dass sich immer mehr junge Leute politisch engagieren, wie wir, immer älter. Und in Afrika werden die Leute ja immer jünger, weil immer mehr Menschen auch zur Welt kommen. Und mit den anhaltenden Konflikten in Afrika steigt natürlich auch die, oder nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen steigt natürlich auch die Unzufriedenheit und die Armut. Die Folge dann eben die Emigration. Ganz konkret, wie sollte Europa in Zukunft mit Afrika umgehen? Sollten wir mehr auf Freihandel setzen oder sollten wir mehr auf Entwicklungshilfe setzen?
Ich glaube, dass wir Afrika insbesondere mal differenzierter betrachten müssen. Afrika ist ein riesengroßer Kontinent mit sehr vielen unterschiedlichen Staaten, die auch sehr unterschiedlich entwickelt sind. Wir reden viel über Flüchtlinge jetzt inzwischen, die aus Afrika kommen. Und da ist es natürlich auch notwendig, dort Fluchtursachen zu bekämpfen, sodass es gar nicht notwendig wird für Menschen, ihr Land zu verlassen, denn das wollen die ja im Prinzip auch meistens gar nicht, sondern sie werden dazu gezwungen. Deshalb sind sie Flüchtlinge, weil es Kriege gibt, weil es Hungersnöte gibt, weil auch der Klimawandel immer mehr Menschen zur Flucht treibt. Und das sind Themen, die wir lösen müssen, wo wir auch durch gezielte Entwicklungshilfe versuchen müssen, diese Fluchtursachen zu bekämpfen, den Menschen zu helfen, ein eigenes Leben aufzubauen, die Wirtschaft zu entwickeln und eben Flucht gar nicht erst notwendig zu machen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, bei denen wir aber auch besser werden müssen. Im Moment haben wir leider das Problem, dass Europa auch hier nicht mit einer geschlossenen Stimme spricht, sondern es nach wie vor 28 verschiedene Entwicklungspolitiken von jedem einzelnen Land gibt, was natürlich auch unterschiedliche Interessen hat. Ich bin der Meinung, das sollte endlich auch europäisch gelöst werden, denn da haben wir ein gemeinsames Interesse und insbesondere müssen wir da besser werden, auch in dieser Hinsicht, weil wir ganz oft dazu neigen, leider einfach nur Geld zu schicken, die dann häufig in der Bürokratie und Korruption versackt, ohne aber bei den Menschen anzukommen. Und da, glaube ich, müssen wir effizienter werden und den Menschen wirklich helfen. Und andererseits müssen wir auch sehen, dass Afrika eben nicht nur Armut ist und Flucht und Hungersnöte, sondern eben auch in vielen, vielen Regionen ein hochentwickeltes Land oder ein hochentwickelter Kontinent inzwischen ist.
Und Nigeria beispielsweise.
Nigeria.
Stärksten, wachsendste Land in Afrika.
So ist es. Botswana, Ruanda, das sind alles Länder, die hochentwickelt sind inzwischen. Und wir haben leider als Europäer immer noch da einen, sagen wir mal, relativ kolonialistischen Blick drauf. Wir sehen immer nur die hungernden Menschen in Afrika, ohne aber zu sehen, dass es eben auch diese hochentwickelten Gebiete und Länder gibt, die mit uns gerne Handel treiben würden, wo wir es ihnen aber immer noch leider relativ schwer machen. Ich finde, wir sollten da endlich Investitionen vorantreiben, Freihandelsabkommen vorantreiben. Die Chinesen sind uns da leider weit voraus. Sie investieren Milliarden in Afrika. Das hat Europa.
Infrastruktur vor allem. Wobei
es bei China so ist, dass da tatsächlich sehr viel Ausbeutung stattfindet, weil die Chinesen zwar Geld schicken, aber dann auch ihre Arbeiter. Das heißt, das nutzt Afrika ganz häufig gar nichts. Und ich glaube, da können wir als Europäer bessere Angebote machen. Wir müssen das halt langsam mal erkennen, dort rein investieren und dann können wir da auch eine gute Partnerschaft auf Augenhöhe aufbauen. Und wir müssen endlich aufhören, Afrika auch mit unseren Agrarsubventionen zu schaden. Es ist leider so, dass auch die Agrarsubventionen einen großen Anteil daran haben, dass Bauern und die Landwirtschaft in Afrika darunter zu leiden hat und auch dadurch Flucht entsteht, weil eben sie dort nicht so effizient und insbesondere so subventioniert wie in Europa produzieren können und wir durch die Überschwemmung der afrikanischen Märkte mit unseren Agrarprodukten der Entwicklung eher entgegenwirken in Afrika. Und auch da müssen wir uns bewusst sein, dass wir da, was das für externe Effekte hat, was wir in Europa machen.
Ja, de facto ist es eine Negativspirale. Na, wir stecken immer mehr Geld in die Subventionen der Bauern vor Ort und stecken da immer mehr Geld auch in die Entwicklungshilfe in Afrika und am Ende hebelt sich das gegenseitig auf und wir haben überhaupt gar keinen Effekt. Also so wie ich raushöre, möchtest du so einen schönen Spagat zwischen Entwicklungshilfe und Freihandelsabkommen, oder?
Ja, wir brauchen beides. Also klar brauchen wir Entwicklungshilfe, da wo es notwendig ist, in den Ländern, die es eben noch nicht schaffen, selbst auf eigenen Beinen zu stehen. Da müssen wir versuchen, durch zielgerichtetere Entwicklungshilfe denen eben zu helfen. Andererseits müssen wir aber auch sehen, dass Afrika eben nicht ein homogener Kontinent ist, sondern wir auch viele entwickelte Regionen haben und wir den Menschen vor allem auch dadurch helfen, dass wir es ihnen ermöglichen, besser zu exportieren, durch Freihandelsabkommen, durch faire Freihandelsabkommen und durch geringere Agrarsubventionen in Europa, dass wir da die Handelsbarrieren abbauen. Deshalb glaube ich, braucht es da endlich eine europäische gemeinsame Strategie, um diesen Chancenkontinent Afrika einerseits zu unterstützen, andererseits aber auch auf Augenhöhe zu begegnen.
Ja, kommen wir von Afrika wieder zu einem anderen Kontinent, und zwar Amerika. auch mit Freihandelsabkommen, unserem Lieblings-Twitter-Boy, und zwar Donald Trump. Wie schätzt du die Lage ein? Mach das noch einmal und wird sich die Verbindung zwischen Europa und Amerika jetzt in den nächsten Jahren wieder verbessern oder wird es auf diesem angespannten Verhältnis bleiben? Und vor allem, meinst du, TTIP kommt noch?
Ja, das sind interessante Fragen. Ich meine, es ist leider eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit da, dass Trump wiedergewählt wird. Ich meine, wir wissen es jetzt natürlich noch nicht, es ist schon noch eine Zeit hin. Er hat relativ starke Gegenkandidaten, auch bei den Demokraten. Aber die Gefahr besteht natürlich und wir müssen anerkennen, dass Trump leider eine ziemlich aggressive Außenpolitik fährt, gerade auch eine aggressive Außenhandelspolitik. Wir haben jetzt gerade diese Woche wieder gesehen, dass Trump die Strafzölle auf chinesische Produkte erhöht hat. Die TTIP-Verhandlungen, die du angesprochen hast, stocken leider, beziehungsweise sind ausgesetzt im Moment. Also da wird jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber geredet. Und ja, klar, ich würde mir wünschen, dass wir mit Amerika wieder engere Beziehungen haben, auch insbesondere Freihandelsabkommen weiter vorangetrieben werden und wir den TTIP-Prozess wiederbeleben können. Da würden beide Seiten von profitieren. Ich glaube auch grundsätzlich, dass man da selbst mit Trump theoretisch drüber diskutieren könnte. Ich meine, er ist ja nicht grundsätzlich gegen Handelsabkommen. Er hat da leider nur eine relativ krude Sicht drauf. Er hat übrigens auch keine unbedingt liberale Sicht darauf. Deshalb bin ich auch recht überrascht darüber, dass viele Republikaner ihn so feiern, weil die ja durchaus zumindest in der Wirtschaftspolitik häufig sehr liberal sind und Trump in der Außenhandelspolitik ganz und gar keine liberale Politik verfolgt. Er Freihandelsabkommen aufkündigt, das multilaterale Welthandelssystem hinterfragt, neue Strafzölle einführt, neue Subventionen einführt in Amerika, die dem Welthandel eher schaden und auch Amerika meiner Meinung nach eher
schaden. Kann es sein? Ja. Kann es sein, dass Trump an die Produkte aus Amerika nicht so wirklich
glaubt? Naja, das...
Also eigentlich ist das doch eine logische Schlussfolgerung aus diesem Protektionismus, den er betreibt, dass er nicht an die eigenen Produkte aus den Vereinigten Staaten von Amerika glaubt, dass sie konkurrenzfähig sind im globalen Handel.
Ja, der Punkt ist, sie sind es eben nicht. Das ist jetzt relativ irrelevant, sind sie nicht, ne? Ob Trump daran glaubt oder nicht. Ich glaube, Trump sieht eher da eine große Verschwörung zwischen China und vielleicht sogar Europa, die...
Deutschland vor allem.
Ja. Und Deutschland, die versuchen irgendwie Amerika da zu schaden mit Exportüberschüssen. Nur ehrlicherweise... bei einem freien Welthandel entscheidet Angebot und Nachfrage darüber, welche Produkte gekauft und welche verkauft werden. Also wir dürfen nicht ganz außer Acht lassen, dass es durchaus Handelsbarrieren gibt, übrigens auch von Europa. Auch da können wir noch weitere Handelsbarrieren abbauen, so ist es jetzt nun nicht. Aber Trump versucht halt seine heimische Wirtschaft mit dem typischen Protektionismus zu schützen und wieder zu stützen. Das ist übrigens auch lange, lange Zeit traditionelle amerikanische Politik gewesen. Also Freihandel waren immer nur so Perioden in der amerikanischen Wirtschaftspolitik. Für viele, viele Jahre war Amerika auch sehr protektionistisch drauf und leider sind sie gerade wieder in so einer Phase. Ich hoffe einfach darauf, dass dort Besinnung einkehrt, wir uns gegenseitig helfen können, indem wir die Handelsbarrieren abbauen. Und insbesondere war TTIP ja auch dazu gedacht, einen weltweiten Freihandel voranzutreiben, weltweit Standards zu setzen. Denn wir müssen auch sehen, wenn wir es nicht tun als westliche Welt, denen eben auch Menschenrechte wichtig ist, denen Verbraucherschutz und Umweltschutz wichtig ist, die ja alle durch TTIP geschützt werden sollten, dann werden es andere tun, dann wird es China machen und die interessieren sich da relativ wenig für. Die werden auf knallharte Wirtschaftsinteressen setzen und eben nicht auch auf soziale Interessen. Und deshalb ist es gerade da auch so wichtig, dass wir als Wertegemeinschaft, die ja auch weiterhin Amerika und Europa sind, da unsere eigenen Standards definieren und da vorangehen, denn andernfalls werden es, wie gesagt, andere machen. Und was mir auch wichtig ist, ist zu betonen, dass natürlich die amerikanische Regierung unter Trump nicht gleich Amerika ist. Wir haben weiterhin, ist Amerika, die USA als solche, einer unserer engsten Partner, die auch wichtig ist, weiter zu erhalten, diese Partnerschaft, und gerade auch auf, sagen wir mal, Bürgerebene weiter voranzutreiben. Und das versuchen auch wir als Liberale ganz besonders.
Definitiv. Und da werden wir schauen, wie es in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren jetzt weitergehen wird. Jetzt haben wir schon einige Inhalte abgefrühstückt. Jetzt würde ich gerne wieder so den Step zurück machen, und zwar zu dir, zu deinem Wahlkampf vor Ort und in Bayern. Was mich interessieren würde, du bist ja letztes Jahr im Herbst bist du Spitzenkandidat der von uns geworden, von den Judis Bayern. Und bist jetzt Spitzenkandidat der FDP Bayern. Wie es dazu gekommen ist, wollen wir jetzt nicht im Detail erläutern. Aber wie sieht denn so aktuell so ein Tag von dir aus? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich wirklich auch allerhöchsten Respekt davor habe, wie du gerade zwischen Großbritannien und Deutschland hin und her chattest. Was natürlich auch keine leichte Situation für dich ist, weil du hast es dir natürlich auch nicht rausgesucht, dass du in der Wahlkampfphase Klausurenphase hast von deinem Studium. Aber wie sieht denn aktuell so ein Tag von dir aus?
Ja, das stimmt. Das ist im Moment alles ziemlich stressig und sagen wir mal, Freizeit existiert nicht mehr so wirklich aktuell. Ja, wie ein Tag aussieht, kommt relativ darauf an, was gerade sozusagen im Fokus ist. Also jetzt die letzten Tage war vor allem viel Lernen, weil ich gestern meine erste Klausur hatte. Jetzt steht erstmal wieder viel Wahlkampf an. Also ich habe viel Interviews, die ich gebe. Ich bin dann unterwegs bei Podien, im Fernsehen bin ich jetzt bald auch wieder im Bayerischen Rundfunk zu sehen. War letzte Woche im Sat.1, habe an meinem Geburtstag, den ich letzte Woche hatte, dann auch noch ein paar Plakate aufgehängt bei mir in der Gegend. Also ich versuche das mal alles so ein bisschen zu verbinden. Ja, ich habe bei mir in der Gegend so ein bisschen plakatiert und dann abends noch bin ich mit Freunden abends zu meinem Geburtstag was trinken gegangen und habe da bei der Gelegenheit auch noch ein paar Plakate mitgenommen, die wir dann gemeinsam an der Uni aufgehängt haben. Genau, und jetzt die nächsten Wochen, ja, muss ich mal schauen, wie ich das Ganze verbinde, weil ich, wie gesagt, wie du ja auch angesprochen hast, leider im Moment meine Prüfungsphase habe. Also in England ist es auch leider noch so ein bisschen anders als in Deutschland. Also man kann hier weder schieben, noch kann man irgendwie nachschreiben oder sowas. Wir haben leider auch unsere gesamten Prüfungen am Ende des Studiums, also genau jetzt für den gesamten Master. Ich hatte vorher noch keine Prüfung, deshalb kommt das jetzt gerade alles leider so ein bisschen aufeinander. Aber die nächsten Wochen ist natürlich auch die heiße Wahlkampfphase. Insofern werde ich wahrscheinlich hauptsächlich Wahlkampf machen. Ich habe Veranstaltungen mit Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, mit Helmut Markwort, mit Christian Lindner, zu denen ihr auch alle herzlich eingeladen seid, in den letzten Tagen und Wochen vor der Europawahl. Ich habe mit euch die große Aktion, wo wir einen bayernweiten Aktionstag haben, und ich bin nochmal auf ein paar Podien, wie gesagt im Fernsehen, werde auch bei dem einen oder anderen Wahlkampfstand mal vorbeischauen, genau, und habe auch noch die ein oder anderen Interviews. Das steht jetzt alles noch an die nächsten Wochen, und dann versuche ich immer so in der Zwischenzeit, wenn ich gerade ja im Zug sitze oder abends mal ein bisschen Zeit habe, nochmal meine Kurse durchzugehen und ein bisschen zu lernen.
Also voller Terminkalender. Wie lange gehen denn jetzt noch die Klausuren?
Bis kurz nach der Europawahl, also bis zum 3. Am 3. Juni habe ich meine letzte Klausur. Das ist, glaube ich, ja, 4 Tage nach der Europawahl oder so. Und dann ist zu Ende. Also es ist tatsächlich wieder alles auf einmal. Aber dann kann ich endlich entspannen und dann habe ich mir auch mal 2 Wochen Urlaub gegönnt danach. Also nicht direkt danach, aber ein paar Wochen später bin ich dann...
Wie Urlaub.
Wie bitte? Ja, genau.
Und wie Urlaub, was Urlaub?
Ja, da habe ich mal 2 Wochen frei und dann geht's auch weiter mit der Masterarbeit, die ich diesen Sommer noch schreiben muss. Und dann bin ich aber auch fertig.
Okay. Und dann, nach der Masterarbeit, wie geht's dann weiter?
Ja, dann bin ich ja im Europaparlament. Ja,
stimmt,
genau. Ja, klar. Ja, gut, wenn das nicht klappen sollte, schauen wir mal. Ich habe so ein paar Ideen, wo es danach hingehen könnte, aber das steht noch nicht so ganz fest. Das wird sich dann zeigen. Da habe ich jetzt auch im Moment nicht so wahnsinnig den Kopf für.
Ja, ganz klar. Ganz klar. Ja, ich meine, das ist jetzt noch überschaubare Zeit bis zum 26. Mai. Julis Bayern unterstützen dich dann natürlich auch, wo wir können. Die ganzen Liberalen in Bayern plakatieren fleißig für dich. Und dann rocken wir die ganze Geschichte. Und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis am 26. Mai haben werden. Und selbst wenn du jetzt nicht reinkommen solltest, ne, bist du ja dann einer der ersten Nachrücker. Und man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht hast du da noch die Ehre, in den nächsten Jahren dann nochmal nach Brüssel dann zu gehen.
Ja, ich muss auch an der Stelle sagen, großartig wirklich, was die Julis für einen Wahlkampf machen. Es ist wirklich Hammer. Vielen, vielen Dank an alle, die die da plakatieren, auf die Straße gehen, Online-Wahlkampf machen und so weiter und so fort. Es ist wirklich hammermäßig. Und ja, ich hoffe, dass es sich lohnt.
Immer optimistisch und positiv denken, mein Lieber. Jetzt haben wir vieles inhaltlicher Art mit dir besprochen, mein Lieber, aber ich möchte es natürlich nicht missen, auch noch so ein bisschen über die Person Phil Hackemann zu erfahren, dass wir dich nicht nur im Fernsehen oder in sozialen Medien oder jetzt hier bei diesem Podcast sehen und hören, sondern dass wir auch noch so ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was von dir erfahren, was man so in der Regel nicht erfährt. Ganz konkret, was sind denn so die kuriosesten Sachen, die dir passiert sind, die man so eigentlich nicht weiß?
ja, da ist die Frage, was man so öffentlich sagen möchte.
Du kannst ganz offen sein.
Also, mir ist, glaube ich, schon das eine oder andere Kuriose passiert. Ich habe natürlich auch so meine typischen Schulgeschichten, was so alles ich so in meiner Schulzeit erlebt habe. Was vielleicht ganz witzig ist, ist, als ich mal gemeinsam mit meiner Uni bei World Moon war. Das ist eine relativ große Model United Nations, also ich glaube sogar die größte der Welt. Da haben wir als Uni eine Delegation für bekommen und da bin ich mitgefahren. Das war in Korea. und das ist auch echt cool, also das kann man jedem nur empfehlen. Das ist wirklich hammermäßig spannend, da mit tausenden Leuten aus der ganzen Welt gemeinsam die Vereinten Nationen nachzubilden. Ja, und abends ist es immer so, dass man, es ist relativ ähnlich wie so ein Julis-Kongress, nur ungefähr 1 Million mal größer, also wirklich mit 2000 Teilnehmern, glaube ich. Tagsüber tagt man und diskutiert über politische Themen, spielt halt Diplomaten nach, wir haben Neuseeland damals vertreten. Und abends feiert man aber auch, wie das eben auch bei den Julis üblich ist, also Politik und Party wird verbunden. Da waren wir in einem sehr großen Club in Seoul abends gemeinsam mit allen zusammen und das war auch wirklich hammermäßig geil. Das hat echt viel Spaß gemacht. Es war einer der geilsten Partys, glaube ich, so grundsätzlich, auf denen ich mal war. Mit den ganzen Leuten aus der ganzen Welt da zu feiern, ja. Und dann war ich natürlich auch tanzen. Ich tanze ja auch sehr, sehr gerne grundsätzlich. Und dann ist mir da ein... ist mir da was recht Peinliches passiert. Ich glaube, du kennst die Story sogar schon.
ich weiß, was kommt.
Ja, ich bin dann, wie man halt so tanzt, auch so ein bisschen runtergegangen und auf einmal macht es einen großen Ratsch und meine ganze Hose hat es zerfetzt. Keine Ahnung, vielleicht war sie also, damals zu eng.
Ja. Das hab ich mir schon immer. Die komplette Hose oder nur ein Teil der Hose?
Ja, also schon so, dass man es sehr deutlich gesehen hat. Also mein gesamter Arsch war im Prinzip aufgerissen und sichtbar. Also meine Unterhose natürlich dort drunter. Und das war mir dann auch recht peinlich, aber das Hotel war relativ weit entfernt. Es war auch schon relativ spät und ich dachte mir, das ist jetzt relativ egal, das sieht keiner mehr. Ich bin zum Freund gegangen und meinte so, du, ich habe ein Problem, lach jetzt nicht, aber habe mich dann umgedreht und er hat natürlich sich den Arsch abgelacht, hat mir dann aber netterweise sein Sakko geliehen, was so ein bisschen länger ist und so ein bisschen, ja, hat nichts geholfen. Also ich habe dann so gehofft, dass man nichts erkennt, aber ich glaube, man hat alles erkennen können, aber ich habe die ganze Nacht noch weiter dann durchgefeiert mit einer komplett zerrissen.
Du bist komplett noch weiter feiern gegangen.
Klar.
Das ist cool.
Klar, also ich meine, das war so eine geile Party, die konnte ich dann nicht verpassen und habe dann noch bis morgens früh mit einer zerrissenen Hose da weiter getanzt. Das war ganz lustig und am nächsten Tag um 9 Uhr ging es dann auch schon wieder weiter mit dem Kongress. Ja, das ist so eine kuriose Geschichte, die mir relativ peinlich war, aber was soll man machen? Ja.
Sowas passiert. Ja, also ich glaube, jedem ist sowas schon mal passiert.
Show must go on.
Na? Mir natürlich auch, aber noch nie im Club.
Na? Aha, okay. Da frage ich jetzt mal nicht mal weiter nach.
Ja, halt in anderen Situationen.
Okay, ja.
Nee, aber das ist tatsächlich eine kuriose Geschichte über dich. Aber ist ja umso sympathischer, dass du dann trotzdem weiter getanzt hast. Also ich kenne ja einige oder ich würde, also einige wären wahrscheinlich dann gegangen.
Ja, nee, das dafür war die Party zu gut, um dann zu gehen. Und letztendlich, ich meine, meine Güte, wer schaut schon auf den Hintern? Ja gut, machen vielleicht einige. Aber ja, das hat mich da nicht gespürt. War auch spät in der Nacht, also insofern.
Nun gut, mein Lieber, dann würde ich immer vorschlagen, dass wir jetzt dann so langsam auch schon am Ende sind. Wir haben einiges auch inhaltlich abgefrühstückt, auch noch ein paar Sachen über dich erfahren, die man jetzt so nicht twittert oder auf deinen sozialen Kanälen dann finden wird.
Bleibt natürlich unter uns. Ja,
natürlich. Unter uns und innerhalb der Gemeinschaft der Freiheitslobbyisten.
So ist es.
Podcast der Judis Bayern, der zweiten Folge heute, die wir gedreht haben zusammen. Ich darf dir ganz herzlich danken, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu quatschen.
Klar, gerne.
Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Endspurt. Bis zum 26. Mai ein möglichst gutes Ergebnis. Da werden natürlich auch unseren Teil dazu beitragen, dass wir ein möglichst gutes Ergebnis dann auch am Ende bekommen, damit wir dann bei der besagten Wahlparty am 26. Mai in München dann auch ordentlich was zu feiern haben.
Jo.
Ich wünsche dir natürlich auch noch viel Erfolg bei deinen Klausuren. Und
vielen Dank.
In diesem Sinne wünsche ich auch euch, dir, die jetzt bis zum Ende mitgehört haben, noch einen schönen Tag. Danke, dass du reingeschalten hast und wir freuen uns auf das nächste Mal zur dritten Folge der Freiheitslobbyisten. Dann wieder mit einem anderen Gast. Ich wünsche jetzt euch allen noch alles Gute, einen schönen Tag, haltet die Ohren steif und bis bald. Servus.
Ciao.